Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ist dir eigentlich aufgefallen, dass Holstein Kiel bisher alle Spiele gewonnen hat, seitdem du zurück in Deutschland bist? Ist dir das schon aufgefallen?
Ja, großartig, oder? Da können wir ja vielleicht gleich mit dem Red Carpet-Moment anfangen, den Holstein Kiel hatte. And the Oscar goes to Holstein Kiel in der besten Nebenrolle im Abstiegskampf. Man muss sagen, sie haben die Nebenrolle letztendlich mit Bravour gemeistert und haben den Oscar des vergangenen Spieltages geholt und sind, ne, wie so ein alter Trecker beim Full Pull auf so einem Acker in der Nähe von Schleswig, dann langsam, aber dann doch auch imposant und energetisch der Konkurrenz A näher gekommen und haben auch die Konkurrenz hinter sich gelassen. Also, ich bin Fabian Wittke, ich bin wieder hier in meinem Revier, war nie wirklich weg, und ich bin Udo Lindenberg und singe die Songs von Westernhagen, sing meinen Song. Und auf der anderen Seite, nicht bei mir zu Hause im noch nobleren Nobelviertel, ist Michael Augustin. Ich grüße dich.
Ja, ich grüße dich auch. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns noch nicht gesehen. Heute ist Montag, heute ist der 3. März 2025. Am Wochenende schwebte, du bist ja mit einem Learjet unterwegs gewesen, ne? Von ja, Kapstadt nach Hamburg. Schwebte dieser Learjet ein, Fabian Wittke ist ausgestiegen. Termine. Hast sogar schon wieder gearbeitet. Ich habe auch Termine. Und deswegen gibt es heute noch kein persönliches Treffen. Das holen wir natürlich nach.
Ich muss außerdem dazu aber noch ganz kurz sagen, als du das erzählt hast, ich bin natürlich nicht irgendwie angekommen mit meinem Learjet, sondern ich bin angekommen wie Thomas Schaaf 2004, oben mit dem Camcorder aus der Dachluke, ne, und die vielen Fabi-Sprechchöre. Und diesen Moment wollte ich natürlich einfangen und vor allen Dingen auch festhalten. Und dazu muss ich natürlich auch ganz kurz noch sagen, woran erkennst du, dass du wieder in Deutschland bist? Also, ne, Südafrika und ich, wir haben häufig mal die dicke Lippe riskiert in Deutschland.
Am Rechtsverkehr.
Ja, das auch. Deutschland riskiert aktuell eine dicke Grippe, habe ich festgestellt. Außerdem, natürlich auch sehr schön, wir sind gerade frisch gelandet und neben mir in meinem Learjet waren natürlich auch noch andere Touristen, die sich das natürlich leisten können. Und unter anderem waren da so Australierinnen und ein Australier, die so typisch aussahen, wie man sich Australierinnen und Australier vorstellt. Also sie hatte so ein gebartigtes Stirnband, um ihre Rasterzöpfe festzuhalten. Er hatte nicht nur hinten einen Rucksack, sondern auch noch vorne einen. Also die waren so richtig gerade aus der Wanderung zurückgekommen und mussten nun, gerade in Frankfurt gelandet, noch ihren Anschlusszug, nicht den Anschlusszug, sondern den Anschlusszug tatsächlich bekommen, um dann wiederum noch weiter zu traveln. Und dann haben sie ganz höflich auf Englisch gefragt, ob sie eventuell an den Touristen mit, ich sag mal so, Busfahrerhemd, ne, abgeschnitten an den Ellbogen und so einer bequemen Übergangsjacke an den Rentnern vorbei könnten und haben dann auf Englisch ganz höflich gefragt, Mensch, können wir mal ganz kurz da vorbeigehen, sonst verpassen wir unseren Zug? Und dann haben sich die Rentner nur umgedreht und haben gesagt so, nee, wir müssen ja auch raus. Und da weißt du ganz genau, wir sind wieder in Deutschland und spätestens dann, wenn bei deinem Lieblingscafé gleich um die Ecke vorne auf einem Bierdeckel im Eingang steht, heute keine Kartenzahlung, dann weißt du, okay, du bist endlich wieder zu Hause. Ich bin endlich wieder zu Hause, da, wo ich hingehöre.
Ich dachte, jetzt hättest du sagen wollen, man erkennt Deutschland, dass alle Menschen verkleidet sind. Heute ist ja auch Rosemontag. Also in Leipzig feiert man jeden Montag Rosemontag. Die Frage ist, wie lange noch? In Mainz feiert man Rosemontag mit Bo Henriksen. Der feiert übrigens zum ersten Mal Rosemontag. Der ist vor einem Jahr ein Tag nach dem Rosenmontag als Trainer von Mainz 05 verpflichtet worden. Und ich habe mir sagen lassen, dass inzwischen ganz viele Leute sich als Bo Henriksen verkleidet haben beim Rosenmontagsumzug, weil es dem FSV Mainz 05 sportlich so gut geht. Tabellenvierter. Wir werden über diesen Verein heute reden, über den FSV Mainz 05, über den wir selten sprechen. Wir sprechen auch über einen Verein, den es nicht gut geht. Werder Bremen, wir streifen Union gegen Kiel, verlieren vielleicht noch ein paar Sätze über den FC St. Pauli und blicken natürlich auf das Champions League Duell im Achtelfinale hinaus. Mittwoch in München, der FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Die beiden deutschen Giganten stehen sich im Achtelfinale der Champions League gegenüber. Und eine Beobachtung habe ich gemacht. Seit zwei Wochenenden geht es ja immer nur um Gewinne und Verluste in Deutschland. Das war bei der Bundestagswahl am vorletzten Sonntag so. Das war gestern am Sonntag bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg so. Mir ist aufgefallen, die Auswärtsparteien haben stark zugelegt. Es gab nämlich 8 Auswärtssiege Am vergangenen Bundesligaspieltag, einen hast du gerade schon erwähnt, das 1:0 von Holstein Kiel bei Union Berlin. 8 Auswärtssiege, nur der SC Freiburg ist negativ aufgefallen, aus der Reihe gefallen. Der hat nur 0:0 beim FC Augsburg gespielt. Wenn Freiburg auch noch gewonnen hätte, dann hätte es 9 Auswärtssiege gegeben und das wäre absolut verrückt gewesen.
Nur Auswärtssiege könnte natürlich auch die Biografie von Waldemar Hartmann heißen, aber da wollen wir jetzt vielleicht nicht noch weiter drauf eingehen. Ich möchte dazu auch noch eine Rubrik ansprechen, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Woche für Woche ist es natürlich, der eine überrascht den anderen, zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass der eine nicht weiß, wie er den anderen überrascht. Aber in der vergangenen Folge haben wir es ja schon geteasert und für alle, die vielleicht hellhörig geworden sind, die in Richtung Young Bafana schielen. Ich bin tatsächlich in meiner letzten Woche am Kap der guten Hoffnung, und zwar nicht geschrieben mit C-U-P beim Kap der guten Hoffnung, sondern ich bin in der Nähe von Kapstadt bei Young Bafana, einer NGO gewesen, eine Soccer Academy, die sich für das Wohl benachteiligter Kinder aus Townships, Armutsvierteln einsetzt, und habe dort interessante Einblicke erfahren und ein schönes Interview, wie ich finde, mitgebracht. Und das hören wir später in eurer und ihrer Kultrubrik.
Da du gerade von der Kappe der guten Hoffnung sprichst, Steffen Baumgart funktioniert ja nicht so gut als Trainer von Union Berlin, ne? Steile These, Union rutscht noch richtig unten rein. Baumgart hat 6 von 9 Spielen als Union-Trainer verloren, unter anderem gegen Holstein Kiel. Da können wir gerne auch einsteigen mit diesem Spiel. Vorher aber noch eine kleine Quizfrage. Ich habe ja mal wieder viele Promis gesehen. Ich habe einige Prominente gesehen. Ich werde dir diesmal die Namen nennen, die ich gesehen habe. Ich habe 2 Fußballpromis gesehen am Wochenende und eine Polit-Promi-Frau. Katharina Fegebank, die Spitzenkandidatin der Grünen. Der bin ich in die Arme gelaufen am Samstag. Ich bin zum Wochenmarkt gegangen, hier bei mir in der Nähe im Arbeiterviertel, wollte wie immer Äpfel und Kartoffeln kaufen und diese leckeren Käsestangen vom Türken, die meine Kinder so gerne mögen. Und Katharina Fegebank, die hat da Interviews gegeben, hat nochmal ein bisschen Wahlkampf gemacht und auf dem Markt traf ich dann auch noch, ich dachte, cooler Typ, der hat eine St. Pauli-Mütze, die gefällt mir. Und wer steckte unter der Mütze? Na, wer steckte unter der St. Pauli-Mütze, was glaubst du? Ein Offizieller des Kultclubs vom Kiez, wer könnte das gewesen sein?
Das kann im Prinzip jeder gewesen sein, aber es war wahrscheinlich Hauke Wahl.
Es war Oke Göttlich. Am Spieltag, am Samstag, als St. Pauli später um 15.30 Uhr noch gegen Borussia Dortmund gespielt und am Ende verloren hat mit 0:2. Und der dritte Promi ist natürlich eine Trainerlegende von Holstein Kiel. Du hast früher Autogrammkarten von ihm gesammelt und vielleicht auch das eine oder andere Selfie gemacht. Nee, damals hat man noch keine Selfies gemacht. Er war Trainer in Kiel. Jetzt muss ich mal überlegen.
Michael Lorko-Lokowski getroffen?
Nein. Peter Vollmann.
Okay, Peter Vollmann, ja.
Peter auch Vollmann.
Ist
Peter
Vollmann. Ja? Okay, erzähl du erstmal zu Peter Vollmann.
Ja, Peter Vollmann war der Experte. Ich habe ja am vergangenen Samstag dritte Liga gemacht für den NDR, fürs Fernsehen, der Cottbus Osnabrück. Und er war der Experte im Studio. Und Peter Vollmann ist ja auch ein Ex-Kieler, ne? Hat da 2004 und 2007, 2008 habe ich extra nochmal recherchiert für dich, Holstein Kiel trainiert. Mehr Promis habe ich dann aber auch nicht getroffen.
Das heißt, du hattest jetzt direkt mit ihm zu tun oder saß er neben dir und hat mitkommentiert oder war er neben der Moderatorin oder dem Moderator dann im Studio, wenn du in der Halbzeit Bockwurst mit Senf gegessen hast?
Ja, war Studiogast und war da. Also er war da anwesend. Und wir haben uns vor dem Spiel und nach dem Spiel unterhalten. Aber nicht über Kiel, sondern eher über die beteiligten Teams.
Was mir übrigens...
Über Stau,
weil er nicht im Stau stand. Ist, wollte ich noch sagen, wir haben einen großen Impact. Wir haben ja nicht ohnehin nur Woche für Woche eine große Verantwortung, denn wir sind ja nach wie vor, ne, Anstoß auf die 1, der meistgehörte Fußball-Podcast in diesem Land, sondern...
In Südafrika auf jeden Fall.
Wir haben einen großen Impact. Und zwar gab es ja eine große Wahlbeteiligung, sowohl in Hamburg als auch eben bei der Bundestagswahl. Und mir ist nochmal wieder eingefallen...
Warte mal, in Hamburg war die nicht so groß. Bei der Bundestagswahl schon in Hamburg waren das 68% oder so? Oder ich weiß gar nicht. Hamburg war irgendwie enttäuschend, fand ich. Aber sorry.
Ja, aber schon okay. Also es war auch schon mal schlechter,
die Wahlbeteiligung. Es waren mehr als vor 5 Jahren, genau. Aber immer noch wenig. Mhm. Bei der Bundestagswahl waren es ja 84 oder so, ne? Glaube ich.
Genau, 84%. Also erstaunlich hoch. Und das lag natürlich daran, dass wir in den vergangenen Folgen immer Folgendes gesagt haben. Beobachtung aus unserem Bundesliga-Alltag. Du hast immer gesagt, wen habe ich getroffen? Wählmann, Wählmann, Wählmann. Und die Leute haben gesagt, Wählmann. Natürlich, ich muss doch wählen, Mann. Und du hast gesagt, Wählmann, was müsst ihr am Wochenende tun? Wählmann. Und die Leute haben darauf gehört. So einfach ist es manchmal.
Ja, guck mal, und den treffe ich schon wieder am Wochenende, denn ich bin Samstag Reporter bei Holstein Kiel gegen den VfB Stuttgart. Und dann wird Carsten Wählmann, der Sportgeschäftsführer von Holstein Kiel, möglicherweise wieder neben mir an meinem Reporterplatz sitzen.
Und jetzt habe ich für dich Kiel. Die zweitschönste Nachricht, denn ich werde am Wochenende auch Reporter sein bei Holstein Kiel gegen den VfB Stuttgart.
Ach, das ist ja toll. Denn sitzt du nicht direkt neben mir, aber wir können uns zuwinken.
Ja.
Und wir können vorher in die Pressearena gehen. Das ist nämlich der Presseraum. Da gibt's mittlerweile eine sehr leckere Currywurst, auch vegetarische Currywurst. Schnittchen, auch mit schön Lachs und hier und da ein nettes Getränk. Also das hat inzwischen auch einen soliden Erstligastandard, was da kredenzt wird.
Okay, und jetzt rein in die Folge.
Rein in die Folge, genau. Union gegen Kiel. Ich hatte ja so eine Vorahnung, erinnerst du dich? Letzte Woche habe ich ja, nachdem ich die Kieler beim 0-2 gegen Bayer Leverkusen gesehen habe, erstmal gesagt, warum Holstein Kiel nicht erstklassig ist. Und dann habe ich meine Aussagen konterkariert und habe so einen kleinen Hot-Take aufgestellt, in dem ich gesagt habe, weißt du was, bei Union, da geht was. Da geht was für Holstein Kiel. Und gestern ging was. 1-0. Ein untypisches Ergebnis für Holstein Kiel. Eine Mannschaft, die relativ viele Tore schießt und die meisten Tore aller Bundesligisten kassiert hat, gestern 0 gespielt. 1-0 bei Union Berlin. Und ich habe dir ja gesagt, ich habe das Spiel Cottbus gegen Osnabrück kommentiert in der dritten Liga. Ich habe gestern, muss ich dazu sagen, bei der Saison nur die zweite Halbzeit von Union gegen Kiel gesehen. Und das Spiel Cottbus gegen Osnabrück war besser. Das meine ich jetzt vollen Ernstes, das war das bessere Fußballspiel. Das soll überhaupt keine Kritik an Holstein Kiel sein. Holstein Kiel hat es so gemacht an der Alten Försterei, wie man es machen muss. Hinten extrem sicher gestanden, mit ganz viel Leidenschaft gespielt, durch Armin Gigovic ein Tor geschossen. Aber Union, und das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, ist richtig, richtig schlecht und rutscht meiner Meinung nach noch richtig unten rein in den Abstiegskampf. Noch ist Union mit 24 Punkten vermeintlich auf der sicheren Seite, aber das ist trügerisch. Das ist sehr, sehr trügerisch.
Kannst du mal sehen, Tom Rothe, hast dich wohl für den falschen Verein entschieden. Hättest du mal in Kiel unterschrieben, wa?
Na, jetzt geht's da doch nochmal richtig rein in den Abstiegskampf. Nein, also ich habe auch natürlich mitbekommen, dass das Spiel von einem sehr, sehr schwachen Niveau gezeichnet war. Und letzten Endes ist
23 Punkte hat Union übrigens nur. Ich habe ihnen 1-4 gegeben. Aber das mit den Union-Punkten ist ja auch gerade echt schwierig, ne? Nachdem jetzt ja schon wieder ein höheres Gericht angerufen worden ist, nachdem Union ja 48 Stunden vor der Niederlage gegen Kiel auch eine vor dem DFB-Bundesgericht einstecken musste. Nämlich das Spiel gegen Bochum wurde letzten Endes dann zugunsten des VfL Bochum gewertet. Ja. Das Skandalspiel, Stichwort Feuerzeugwurf. Aber gut, das wollte ich nur kurz in einem doch sehr lange ausgearteten Nebensatz erwähnt haben.
Und letztendlich ist ja Union Berlin eigentlich auch nur sich selbst treu geblieben. Ne? Das ist ja das, was wir vergangene Woche gesagt haben, dass sie wahrscheinlich neben Heidenheim aktuell zu den formschwächsten Mannschaften der Liga zählen. Und das haben sie gegen Kiel eben einfach wieder fortgesetzt. Und Holstein Kiel, hast du angesprochen, die haben das gemacht, was sie machen konnten, haben durch Gigovic einen Treffer erzielt und natürlich dann auch davon profitiert, muss man da ganz ehrlich sagen. Sie haben natürlich auch von dem Hornpatzer profitiert, weil bis dato hatte ja der VfL Bochum gegen Hoffenheim auch ein ordentliches Spiel gemacht und wäre wahrscheinlich unter allen Gesichtspunkten am Ende mit einem Zähler gegen Hoffenheim zu Hause rausgegangen. Muss man wahrscheinlich auch sagen, in Anbetracht der Abstiegskampfsituation und vielleicht auch den eigenen Möglichkeiten wäre das für den VfL Bochum auch ein Punktgewinn gewesen, und zwar eben im wahrsten Sinne im Vergleich zur Konkurrenz. Aber jetzt hat Holstein Kiel ja diesen Big Point gelandet und ist jetzt genau da, wo die Holstein Kiel Fans sie natürlich haben wollen, eben so auf Tuchfühlung in unmittelbarer Nachbarschaft des Abstiegsrelegationsplatzes, nur noch ein Zähler dahinter.
Genau, Kiel hat 16 Punkte, ist Vorletzter. Heidenheim ist jetzt Letzter mit 15 Punkten, 16. ist Bochum mit 17 Punkten, 15. St. Pauli mit 21 Punkten, 14. wie erwähnt Union Berlin mit 23 Punkten. Und St. Pauli hat wieder nicht getroffen, wieder verloren. Pech gehabt mit der Schiedsrichterentscheidung nach einem Foul an Weishaupt Ben Zibaini hat ihn da gehalten, ohne dass der Ball in der Nähe war, hätte es eigentlich Elfmeter für St. Pauli geben müssen. Aber trotzdem hat auch Noah Weißhaupt recht, der hat gesagt nach dem Spiel, ziemlich genervt, wir erzählen jede Woche das Gleiche. Und die Story ist immer wieder die, St. Pauli spielt über weite Strecken gut, hält gut mit. Das war eine Woche vorher auch so. Das ist gegen fast jeden Gegner so. Aber am Ende scheitert die Mannschaft an ihrer nicht vorhandenen offensiven Qualität. 18 Tore sind sehr, sehr wenige. Und einige haben auch so ein Déjà-vu an die Saison 2010, 2011. Kannst du dich noch daran erinnern? Das war die Saison, in der St. Pauli das letzte Mal vor dem Aufstieg vergangenen Sommer oder Frühjahr erstklassig war. Kannst du dich an 2010, 2011 erinnern, was da mit St. Pauli passiert ist?
War das diese Saison, pardon, reimt sich, dass der FC St. Pauli das Derby gegen den HSV gewann und danach kein Spiel mehr und abgestiegen ist?
Komplett richtig, ja, genau. Ja. Derby-Sieg im Februar, 16. Februar, 1:0 im Volkspark gegen den HSV, Torschütze Gerald Asamoah. Danach gab es noch 12 Spiele. St. Pauli hat 11 von 12 verloren, einmal unentschieden gespielt in Wolfsburg. St. Pauli war nach 22 Spieltagen 11., nach 34 Spieltagen 18., letzter. St. Pauli spielt jetzt übrigens wieder in Wolfsburg. Ich habe ja so eine steile These aufgestellt in Bezug auf Holstein Kiel in der vergangenen Woche. Auch wenn gerade nichts für St. Pauli spricht, ich sag dir und euch, da geht was. Da geht am kommenden Wochenende was für St. Pauli in Wolfsburg. Wolfsburg ist so eine wankelmütige Mannschaft, die jetzt in Bremen gewonnen hat, die aber zu Hause selten überzeugt hat und da auch schon so manches Mal enttäuscht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass da so annähernd 10.000 St. Pauli-Fans, es würden wahrscheinlich auch 1.000 reichen, um das Auswärtsspiel zu einem Heimspiel zu machen. Aber ich glaube, es werden viel mehr als 1.000 St. Pauli-Fans werden und die werden dafür eine zumindest Atmosphäre sorgen, die eher an das Millern-Tor als an ein Heimspiel in Wolfsburg erinnern wird. Ich glaube, da geht was für St. Pauli, aber momentan geht ganz wenig und mehr muss ich auch gar nicht sagen, weil ich mich genau wie Noah Weißhaupt eigentlich Woche für Woche wiederhole.
Man könnte natürlich auch sagen, O Adeyemine, der natürlich dann das auch in die Kicker-Elf des Spieltages geschafft hat, der sehr gut gespielt hat.
Zu Recht.
Ein Tor vorbereitet hat und eins gemacht hat. Beim zweiten, das war dann irgendwie ein Stück weit wieder Weltklasse. Man kann natürlich aber auch der Defensive, das FC St. Pauli, einen Vorwurf machen. Ja, sieht dann natürlich dann auch ungünstig, auch schlecht aus. Auf der anderen Seite muss man sagen, bei dieser Sprintqualität und bei dem technischen Vermögen eines Karim Adeyemis in Topform oder zumindest bei dem, was er dann auf jeden Fall abrufen kann, kann das logischerweise auch mal passieren. Was mir aufgefallen ist, wenn man die ersten 45 Minuten nimmt, dann hätte man eher gesagt, Dortmund macht eigentlich genau diese Dortmund-Sachen aus dieser Saison. Sie rufen ihr Potenzial nicht ab. St. Pauli steht gut im Spiel, ist stabil, zeigt, ich sag mal so, in der Kompaktheit durchaus auch ein Erstliganiveau. Aber dann belohnen sie sich am Ende nicht dafür und dann kommt Dortmund eben über diese individuelle Klasse. Und ich habe da auch mit einem St. Pauli-Fan drüber gesprochen und du erlebst mich natürlich auch manchmal so ein bisschen ketzerisch und natürlich muss ich auch ein bisschen in deine Richtung manchmal stinken, weil ich natürlich sagen muss, jeder Verein, der vielleicht auch gerade da oben steht und Formschwäche zeigt, ist da natürlich auch ein Verein, der möglicherweise dann irgendwann wieder in greifbare Nähe von Holstein Kiel kommt. Aber
ja, ist ja schon so.
Ja, also natürlich trotzdem noch mit einem komfortablen Polster und man muss natürlich auch sagen, auf Holstein Kiel wartet jetzt erstmal der VfB Stuttgart, danach geht es nach Heidenheim, das wird dann schon wieder ein richtig wichtiges Spiel, aber trotzdem muss man auch ganz ehrlich sagen, musst du eigentlich auch so langsam mal die Punkte auch holen gegen einen Verein wie den VfB Stuttgart, wie das ja auch der FC St. Pauli gemacht hat. Aber was ich eigentlich nur sagen will, ist trotzdem bei diesen Vereinen, die wir gerade eben auch angesprochen haben, St. Pauli jetzt auch mit der 4:0 Niederlage in Serie und natürlich auch mit dem ersten FC Union Berlin. Das sind so zwei Vereine, die sich wahrscheinlich noch sicherer wiegen, aber durchaus nochmal in ernste Schwierigkeiten kommen könnten.
Ich glaube, St. Pauli wiegt sich gar nicht in Sicherheit. Dazu passt das Zitat von Jackson Irvine, der hat gesagt, wir haben jetzt noch 10 Spiele, in denen wir um unser Leben spielen.
Ja.
Und ich glaube, es gibt auch eine interne, klarere Sprachregelung. Natürlich betonen sie beim FC St. Pauli auch immer das, was gut gelaufen ist. Und unter Alexander Blessin spielt die Mannschaft ja einen sehr, sehr intensiven Stil, die Mannschaft läuft immer sehr viel. Ich glaube, Jackson Irvine ist nach Josua Kimmich der Spieler von allen Bundesligaspielern, der die meisten Meter abspult, und Johannes Eggestein arbeitet ja auch unfassbar gegen den Ball, der einzige echte Mittelstürmer bei St. Pauli. Und du siehst auch, wenn diese Spieler, vor allen Dingen Irvine und Eggestein, in Abschlusspositionen kommen, da kommt nicht viel bei raus. Also die Schüsse haben nicht die Intensität, nicht die Wucht, vielleicht auch, weil die kraftraubende Spielweise dafür sorgt, dass dann eben nicht mehr genügend Kraft vorhanden ist, um den Ball eben noch genauer auf das gegnerische Tor zu bringen. Und St. Pauli hat ja in der Woche vor dem Spiel gegen Dortmund intensives Torschusstraining absolviert. Sie wissen auch, glaube ich, beim FC St. Pauli, dass die Qualität nicht ausreicht. Er wird in einen Ceesay eingewechselt, der hat in Estland gespielt. Selbst bei St. Pauli hat Alexander Blessin dessen erste estnische Liga mit der dritten Liga in Deutschland verglichen. Also in der Offensive gibt es auch wenig Alternativen. Und die Abwehr von St. Pauli ist jetzt nur noch in Anführungsstrichen hinter Bayern und Mainz die drittbeste der Liga. Das war ja immer so das Pfund. Aber zwei Gegentore gegen Dortmund, zwei in Mainz, ein Gegentor gegen Freiburg, zwei in Leipzig, davor 1-1 gegen Augsburg. Also zu null hat St. Pauli auch schon lange nicht mehr gespielt. Und wenn du offensiv so schwach bist, dann musst du ja noch mehr Aufwand betreiben, um, wenn du in Rückstand gerätst, Tore zu erzielen. Und St. Pauli hat bisher jedes Spiel in der Bundesliga verloren, wenn es in Rückstand geraten ist. Und St. Pauli hat jetzt zum 14. Mal in der laufenden Saison keinen einzigen Treffer zustande gebracht. Aber auch das habe ich schon oft erzählt, und ich will jetzt im Prinzip unsere Hörerinnen und Hörer auch vor mehr Aussagen zum FC St. Pauli verschonen, weil wir oft über diesen Verein und auch oft über Holstein Kiel sprechen, aber zu selten über einen Verein, der auch sehr, sehr beliebt ist in Norddeutschland und über den sich ganz viele Menschen auch Sorgen machen. Ja. Werder Bremen. Du hast mir eine WhatsApp geschrieben. Mhm. Ich glaube, da warst du sogar noch in Südafrika oder auf dem Flughafen oder vielleicht sogar in der Luft. Im Learjet kann man natürlich auch von unterwegs WhatsApp-Nachrichten schreiben. Da hat man ja immer eine stabile Internetverbindung. Werder Bremen. Du wolltest mit mir über Werder Bremen sprechen. Und ich habe gesagt, Fabi, das ist komplett richtig. Wir müssen über Werder Bremen sprechen.
Ja, weil es so bitter ist, ne, aus unterschiedlicher Sichtweise. Und zwar, wenn wir jetzt mal damit anfangen, wir müssen sogar noch ein bisschen weiter zurückspulen. Und nachdem wir die vergangene Folge aufgezeichnet haben, dachte ich schon so, eigentlich haben wir Werder vergessen. Werder verliert am Freitag 0-5. Und irgendwie so grotesk, weil gerade zu dem Zeitpunkt, als die Werder-Fans wieder so richtig in Euphorie waren, also ich sag mal so im Verhältnis, ne, der vergangenen Jahre, nach dem Wiederaufstieg Stabilität gewonnen und jetzt eben mit Tuchfühlung, da haben wir sie wieder, in Richtung Conference League international, natürlich auch mit so einem Wettbewerb wie dem DFB-Pokal, das war eigentlich immer der Werder-Pokal, man wusste irgendwie, Werder kommt gefühlt immer bis ins Halbfinale oder steht im Finale, Werder als absolute Pokalmannschaft, und man war wieder wer der, man war irgendwie wieder dran an diesen alten Träumen, bisschen wieder internationales Feeling, internationales Flair, DFB-Pokal, das Spiel gegen Arminia Bielefeld, natürlich auch eigentlich vom Papier her ein total machbares, und die Werder-Fans hatten dieses große Transparent aufgebaut und aufgehangen, sinngemäß, ich paraphrasiere sozusagen, jetzt wieder an alte Träume und mit DFB-Pokal drauf und mit Conference League und international. Und dann geht bei Werder auf mal gar nichts mehr. 0-5 gegen den SC Freiburg, 1-2 gegen Arminia Bielefeld und jetzt die Heimniederlage, ne, trotzdem ausverkauftes Haus, gute Stimmung, trotzdem dieses Wir-Gefühl, ne, Wir ist ja bei Werder auch der 12. Mann, da gibt es ja auch dieses Trikot, und dann geht gar nichts mehr, und da hatte ich dir ja auch schon einen Folgenvorschlag geschickt, wenn Werder nur noch wimmert oder wenn die Werder-Fans nur noch wimmern. Weil da gab es ja auch einen Doppelpack eines Wolfsburgers.
Ja, Patrick Wimmer hat beide Tore gemacht gegen Werder. Werder hat im Jahr 2025 nur 1 von 8 Spielen gewonnen. 4-mal in Folge verloren, dazu kam das Pokal aus, wenn wir das mitzählen, sogar 5-mal in Folge verloren. Und die Bremer Abwehr ist nicht mehr so gut, ne? Also in fast allen Spielen mindestens 2 Gegentore. In 8 der 9 Spiele waren es 2 Gegentore. Ich habe mal genau nachgeguckt, und zu Hause geht ja auch nicht so viel. Werder gewinnt nur jedes 4. Heimspiel. Jetzt fehlt auch noch Marvin Ducksch. Der ist in dieser Saison auch kein überdurchschnittlich guter Torjäger, hat 6-mal getroffen, aber er ist eben jemand, der viele Tore vorbereitet. Der hat mehr Tore vorbereitet als selbst erzielt. Und seine Standards, die waren in der vergangenen Saison extrem gefährlich. Die sind auch nicht mehr so gefährlich wie in dieser Saison. Er vergibt noch dazu viele Großchancen. Und er hat gefehlt. Er hat sich ja in Bielefeld verletzt, musste ausgewechselt werden, stand gegen Wolfsburg nicht zur Verfügung. Und die Bremer Abwehr habe ich ja schon angesprochen, die vielen Gegentore. Werder hat 49 Gegentore kassiert. Das sind 20 mehr als der FC St. Pauli und selbst noch 2 mehr als der VfL Bochum, also als der aktuelle Tabellen-16.
Aber auch noch 20 weniger als Holstein Kiel.
Nee, tatsächlich weniger als Holstein Kiel. Ja, genau, aber nicht 20 weniger als Holstein Kiel. Aber weniger als Holstein Kiel, da hast du vollkommen recht. Und das sorgt dafür, dass Werder jetzt einfach in einer so schlechten Verfassung ist. Und die aktuelle Formtabelle, ich kann es jetzt nicht statistisch belegen, das ist so eine gefühlte Formtabelle, führt Werder so in meiner Wahrnehmung auf dem Abstiegsplatz. Also ich glaube, Werder und Union Berlin sind die Mannschaften, die momentan am schlechtesten in Form sind. Also St. Pauli hat jetzt auch 4-mal verloren, aber bei Werder passt ja dann auch oft die Performance zum Ergebnis. Das heißt, die Niederlagen sind dann auch verdient.
Total. Und das, was ich vorhin eigentlich auch noch zu St. Pauli und Union Berlin nachschießen wollte, ich glaube, auch Werder kann froh sein, dass die Konkurrenz da um die letzten 3 Plätze, und ich fange jetzt nicht mal wieder im Detail an, aber schon auch nochmal deutlich schlechter ist als in den Jahren zuvor, aus den Saisons, die wir auch kennen, auch aus dem Werder-Abstiegsjahr, wo Werder ja, glaube ich, relativ früh, ich meine so knapp 30 Punkte geholt hatte und dann am Ende eben auch durch so eine Negativserie am Ende, am letzten Spieltag dann noch abgestiegen ist.
Ja, aber das wird nicht passieren.
Nee, genau,
das für möglich?
Das glaube ich auch nicht, aber eben auch nur bedingt dadurch, was ich gesagt habe, dass die Konkurrenz von unten eben noch schwächer ist. Aber aufpassen musst du natürlich schon bei so einer Situation, weil das ist ja auch so eine Negativspirale. Ne? Das fängt durch eine Negativserie an oder vielleicht durch eine Formschwäche. Dann kippt irgendwann auch die Stimmung, wie wir es ja auch schon erlebt haben. Es soll ja auch Bierbecherwürfe so aus der Werder-Kurve gegen die eigene Mannschaft gegeben haben. So, das ist dann der erste Schritt, dass die Fans sich in erster Linie vielleicht auch durch Frust ein Stück weit von der Mannschaft distanzieren. Aber dann, ich sag mal so, lass Werder vielleicht jetzt nochmal 2 weitere Spiele verlieren. Dann hast du plötzlich 7 Niederlagen in Folge. Und irgendwann, ich will jetzt nicht von den Mechanismen im Fußball sprechen, aber irgendwann... Ja, du weißt auch, was dann der nächste Schritt ist. Irgendwann steht dann vielleicht auch der Trainer in der Kritik und dann geht das halt so weiter. Aber das will ich niemandem wünschen, Ole Werner schon mal gar nicht. Aber trotzdem will ich nur sagen, davor ist Werder halt auch nicht gefeit.
2 weitere Niederlagen. Ich will mal kurz die Gegner nennen. Auswärts in Leverkusen, zu Hause gegen Mönchengladbach. Ich finde aber auch, Werder ist ein gutes Beispiel dafür, oder das Pokalspiel in Bielefeld ist ein gutes Beispiel dafür, wie nah... Ja, Pech und Glück im Fußball manchmal beieinander liegen. Also Arminia Bielefeld ist für mich jetzt kein klassischer Drittligist. Das ist eine Mannschaft, die ist Tabellenvierte und spielt um den Aufstieg mit und ging mit einem ziemlich deutlichen 3-0 Auswärtssieg gegen 1860 München in die Partie. Hat gestern auch locker 4-1 dann gewonnen gegen Stuttgart 2. Also hat den Flow mitgenommen und hat im Pokal ja vorher auch schon Hannover rausgeschmissen, Union rausgeschmissen, Freiburg rausgeschmissen. Klar, alles Heimsiege, weil der Drittligist immer Heimrecht hat. Aber Werder hatte super Chancen. Amos Pieper, den brachte Ole Werner ja als Verteidiger und hat ihn vorne als Stürmer aufgrund seiner Kopfballstärke als Stürmer vorne reingestellt. Der hatte eine super Kopfballchance, völlig frei, hat den Ball schlecht platziert. Der ging dann eben nur gegen die Latte. Justin Ginber rannte frei auf das Tor zu von Jonas Kersken und der hat einfach überragend gehalten. Also 2 Dinger mehr und am Ende wäre es ein Arbeitssieg gewesen. Ganz viel Euphorie, Werder im Halbfinale. Ich will nicht sagen, dann hätte Werder auch das anschließende Spiel gegen Wolfsburg gewonnen. Alles hypothetisch, aber ich will damit nur sagen, Werder war jetzt auch nicht so, dass die Möglichkeit nicht da gewesen wäre, das Spiel gegen Bielefeld in eine andere Richtung zu drehen. Also die Möglichkeit wäre mehrfach da gewesen. Aber Werder hat, das hat, glaube ich, Leonardo Bittencourt in dem Interview danach gesagt, auch gemeint, wir haben geglaubt, hier so ein bisschen mitkicken wie in der ersten Liga. Da wollen alle ein bisschen mitkicken. Nein, da waren andere Qualitäten gefragt in Bielefeld. Physis, sehr viel Aggressivität, Zweikämpfe, auch mal lange Bälle spielen. Man muss sich dann so ein bisschen auf das Niveau des Außenseiters, auf das Niveau des Drittligisten einlassen. Und das hat Werder zumindest nach Ansicht von Bittencourt eine Halbzeit lang versäumt. Aber auch in der zweiten Halbzeit gab es halt die Möglichkeiten, vor allem den Kopfball von Pieper kurz vor Schluss, das Spiel noch in eine andere Richtung zu drehen. Aber hilft jetzt auch nicht weiter, wenn man diese Erkenntnisse gewinnt.
Das stimmt, aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind das natürlich auch die typischen Charakteristika eines Pokalsieges des Underdogs. Also, dass es ja genauso läuft, dass dann der Favorit die Chancen nicht nutzt oder an den Pfosten, an die Latte trifft und dann der vielleicht auch eigentlich unterlegene oder unterklassige Herausforderer dann eben genau diese Chancen dann nutzt und natürlich dann auch Heimspiel getragen von den eigenen Fans und so weiter und so fort. Im besten Fall hast du auch noch so einen richtigen Kartoffelacker oder es gießt in Strömen und dann nimmst du das Schicksal seinen Lauf und so ist es halt Werder auch widerfahren. Also klar, gehört da auch ein Stück weit Pech dazu, bestimmt.
Ja, Werder in der Krise und der FSV Mainz 05 stand jetzt Tabellenvierter ja, auf dem Weg in die Champions League. Darüber müssen wir auch mal ein paar Sätze verlieren, oder?
Müssen wir auch. Ich meine, bei Holstein Kiel und Finn Bartels gab's ja dann jetzt irgendwann den Gin Bartels. Der hat ja seinen eigenen Gin rausgebracht. Glaubst du, dass Bo Hendricks auch seinen eigenen Hendricks-Gin als Gin-Gin-Situation im Fall der Champions League für Mainz 05 rausbringt? Bestimmt, oder? Dann wird noch mehr geschunkelt als ohnehin schon.
Ich glaube, dass der ein entsprechendes Patent heute beim Rosenmontagsumzug auf den Weg gebracht hat. Wenn Mainz in die Champions League schunkelt, könnte man auch die Folge nennen. Oder wenn bei den 05ern, kann man von den 05ern reden, wenn bei den 05ern das Mainz-Set stimmt. Es gibt ein paar Titelvorschläge, die sie in die engere Auswahl schaffen, sagen wir es mal so.
Mainz kennt ja, in jedem Fall keinen Stopp mehr, die kennen nur noch Bo.
Ja, Bo Henriksen, ich muss ja ganz ehrlich sagen, der hat, als er vor einem Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, ich habe es ja gesagt, am Tag nach Rosenmontag, irgendwann Mitte Februar 2024, also ist dann schon ein bisschen länger her als ein Jahr, aber vor gut einem Jahr ist er Trainer geworden in Mainz. Man hatte ja so einen leicht irren Eindruck von dem. Ne? Er war emotional, hat immer so diesen extrovertierten Jubel präsentiert, ist ja dann jubelnd über den Platz gelaufen und hat vor allen Dingen versucht, so mit Emotionen die Mannschaft zu packen und auch die Fans zu packen und sprach auch nicht so richtig gut Deutsch, sah dann teilweise mit seinen klatschnassen langen Haaren auch witzig aus, weil er halt alles gegeben hat. Und jetzt, guck an, Punkteschnitt 1,7. Er ist nach 24 Spieltagen erfolgreicher als seine prominenten Vorgänger Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. Also nach 24 Spieltagen in einer Saison gab es nie einen erfolgreicheren Trainer bei Mainz 05 als Bo Henriksen. Und inzwischen spricht er besser Deutsch. Inzwischen sagt er fast lyrische Sätze. Da waren Power und Liebe auf dem Platz, hat er gesagt, nach dem 2:1 Auswärtssieg in Leipzig. Und ja, Mainz hat jetzt schon 6 Punkte mehr geholt als in der kompletten letzten Saison. Und hat, das ist ja oftmals die Basis für eine erfolgreiche Saison, die zweitbeste Defensive hinter dem FC Bayern.
Ja, erstaunlich, ne? Und wenn du das dann wiederum noch runterbrichst, dann kannst du natürlich in Richtung Amiri schielen und natürlich auch in Richtung Jonathan Burkhardt, der natürlich nach seiner unfassbar langen Verletzungspause eine echte Säule geworden ist und so ein bisschen an André Schürrle zu Mainzer Zeiten erinnert, wie ich finde. Und ja, wirklich ein echter Erfolgsgarant ist in dieser Truppe. Also schon stark. Also das sind halt auch wirklich zwei Spieler, die momentan, ich weiß gar nicht mal, ob sie überperformen, aber auf jeden Fall wieder das Leistungsniveau abrufen können, was sie ja auch schon mal zu Nationalspielern gemacht hat.
Ja, Nadim Amiri, so im Fußballsprech der 80er würde man ihn wahrscheinlich den Dreh- und Angelpunkt der Mainzer Mannschaft nennen. Ja. Der war ja mal Nationalspieler. Ich kann mir vorstellen, dass Julian Nagelsmann den auf dem Zettel hat, wenn es darum geht, den Kader für die Nations League-Spiele dann in diesem Monat noch gegen Italien zu nominieren. Jonathan Burkhardt hat ja eh zuletzt auch, wenn er fit war, für die Nagelsmannschaft gespielt. Der hat 14 Tore erzielt. Ja. Er ist gemeinsam mit Tim Kleindienst der beste deutsche Torjäger. Er braucht aber.
Man könnte sagen, er ist der deutsche Maxi Bayer, ne?
Ja, nur deutlich besser, deutlich erfolgreicher. 14 Tore in nur 20 Spielen und braucht nur 90 plus ein paar Minuten, irgendwie 96, 97 Minuten, um ein Tor zu erzielen. Der ist wirklich gut. Ja. Und ich würde sogar neben Amiri und Burkhardt noch 2-3 weitere Spieler nennen. Vor allen Dingen Paul Nebel, den haben wir auch häufiger schon mal erwähnt. Vor allen Dingen, wenn das Wetter nicht gut war, wenn es neblig war. Aber der ist 22 Jahre alt, hat auch 6-mal getroffen. 4 Tore vorbereitet, ist so der derjenige, der ganz viele Zweikämpfe führt, der ganz viele Sprints hinlegt, ganz viele intensive Läufe führt, also einer, der unfassbar viel arbeitet für die Mannschaft und am Ende auch viel Gutes dabei entstehen lässt. Dann gibt es noch Anthony Cassie, der Außenverteidiger, der viele Flanken schlägt. Das ist so der Schienenspieler auf der rechten Seite. Mainz spielt er unter Hendriksen Dreierkette und er macht halt viel Dampf über die rechte Seite. Viele Flanken, bereitet viele Tore vor und Torhüter sind ja auch nicht ganz unwichtig. Robin Zentner, der zeigt die meisten Paraden, statistisch gesehen die meisten Paraden aller Torhüter in der Fußball-Bundesliga und den wollen ja auch viele in die Nationalmannschaft reinquatschen. Da gibt es ja momentan ein Vakuum, weil Marc-André Ter Stegen verletzt ist, weil sich zuletzt immer Alexander Nübel und Oliver Baumann die Spiele geteilt haben. Baumann hat jetzt nach langer Verletzung gerade erst ein Comeback für Hoffenheim gegeben. Nübel hat, ehrlich gesagt, schlecht gespielt am Freitagabend gegen die Bayern, 2 Tore mit eingeleitet. Aber gut, ich will jetzt nicht sagen, Zentner muss in die Nationalmannschaft, aber der ist einfach auch gut. Punkt. So, und mehr Namen will ich jetzt hier gar nicht erwähnen. Das sind, glaube ich, so die hauptsächlichen.
Würde sich natürlich einreihen in die großen Spieler wie Andreas Köpke, Marvin Ducksch, ne, die dann auch mal für Holstein Kiel gespielt haben und dann den Weg in die Nationalmannschaft gefunden haben.
Robin Zentner hat mal für Holstein Kiel gespielt. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Zettel gehabt.
Ich bin mir ganz sicher, ja. Ohne das jetzt nochmal nachgeschlagen zu haben, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass er mal für Holstein Kiel gespielt hat. Aber was ich in jedem Fall noch sagen wollte, ist, dass eben dieses Gerüst, was du angesprochen hast, natürlich dann aber auch wieder von diesem Flow oder von dem Bow mit BOW am Ende profitiert. Ich meine, Mainz spielt sich halt gerade in so einen Rausch, ne? Also damit würde ich sagen, ja, das sind alles gute Spieler, aber das sind, glaube ich, auch jetzt im Kadervergleich nicht Spieler, die unbedingt besser sind als die des SV Werder Bremen oder auch vielleicht anderen Mannschaften, die noch ein Stück weiter unten stehen oder weiß ich auch Borussia Mönchengladbach. Aber ja, die haben gerade diesen Lauf. Aber ich glaube am Ende trotzdem, dass es nicht für die Champions League reichen wird.
Ja, glaube ich tendenziell auch eher. Und zu Robin Zentner, du hast recht, der kam sogar aus Kiel, ja. 2017, hat von 2015 bis 2017 für Holstein Kiel gespielt und hat davor aber auch 9 Jahre in Mainz gespielt. Also der ging von Mainz nach Kiel und von Kiel wieder zurück nach Mainz. Und jetzt ist er halt seit 2017 in Mainz und statistisch gesehen gerade der beste Torhüter der Fußball-Bundesliga, was die abgewehrten Schüsse angeht.
Stark. Und auch das Stunt-Double für Mist, jetzt ist mir gerade für Loris Karius, ne? Falls der mal sozusagen die Parade nicht liefern kann, dann kann man ihn noch als Stunt-Double einsetzen.
Der war aber auch gut. Der hat sein Comeback gegeben nach zig Jahren, hat sein erstes Spiel für Schalke gemacht gegen Preußen Münster. Und hatte da in der Schlussphase auch so eine Doppelparade und ist dann gefeiert worden von seinen Mitspielern und wurde im Zusammenschnitt seine Freundin oder Frau, eine Influencerin, eingeblendet. Die war auf der Tribüne, wo es wahrscheinlich die etwas teureren Plätze gibt, stand da mit so einer weißen Puscheljacke und hat ein Video gemacht oder hat zumindest das Handy Richtung Spielfeld gehalten. Wahrscheinlich hat sie gerade ein Video gemacht. Und die, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber die wird, wenn man so in der Boulevardpresse Artikel mit Loris Karius liest, immer so im selben Atemzug genannt. Also das ist eine Spielerfrau, die inzwischen, glaube ich, fast so berühmt ist wie der Spieler.
Und ich musste ganz ehrlich sagen, als ich diese weiße Puscheljacke gesehen habe, dachte ich erst, Mensch, Pierre-Emerick Aubameyang hat es vielleicht so gemacht wie Michael Jackson und sich dann vielleicht auch doch irgendwie umoperieren lassen. Aber es war tatsächlich die Freundin von, Loris Karius, und das sind doch dann vor allen Dingen die schönsten Geschichten, die der Fußball schreibt, wenn die, wie du schon sagst, die Influencer-Freundin noch berühmter ist als der eigentliche sportliche Star im Team.
Die Frage, die ungeklärt bleibt, wo war Baktus? Also Karius stand im Tor, Baktus, wo war Baktus? Kennst du noch Baktus und Karius?
Ja, aua, ich habe solche Zahnschmerzen. Wie hieß denn der Junge nochmal? Hieß der Olaf? Nee, wie hieß er denn nochmal?
Fabian hieß der.
Ist er wirklich Fabian? Nee.
Habe ich jetzt mal so gesagt. Kann doch sein,
dass der Fabian Karius und Baktus. Das muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich immer früher ein bisschen Angst vor. Also vor diesem Hörspiel. Das war immer, und dann diese Bohrergeräusche. Also weiß ich auch noch nicht, ob das eigentlich so ein Ding ist, was sich durchgesetzt hat. Das war eher so eine Schock- Therapie oder so ein.
Das macht man heute nicht mehr so. Heute gibt es Zahnputz-Videos bei YouTube, die sind alle positiv behaftet.
Und die Zahnfee bringt dann auch eine Playstation, ne? Also wenn dann alle Zähne raus sind, dann kriegt das Kind heutzutage eine Playstation.
Die Zahnfee, die bringt Fahrräder, Playstations, mannhohe Einhörner, Roller, alles Mögliche. Doch, doch, so ist das hier. Auch in diesem Haushalt, die Zahnfee. Die verfügt über, die hat eine eigene Kreditkarte, die kann alles bringen, was sie haben möchte und hat vollen Zugriff, vollumfänglich 24/7 auf unsere Konten.
Bitcoin.
Ja, die Bitcoin-Fee. Hab ich nicht. So, wir müssen natürlich unsere Kultrubrik noch gleich bringen. Die Frage ist, wollen wir das erst machen oder wollen wir erst mal über das Spiel sprechen, das wir bisher gekonnt ignoriert haben, aber über das spätestens morgen am Dienstag ganz Deutschland sprechen wird, weil am Mittwoch Bayern gegen Bayer spielt in der Champions League.
Dann lass uns das doch so machen. Wir machen jetzt die Kultrubrik und nach nur einer Kultrubrik geht es dann sofort damit weiter.
Jo, guter Plan, dann machen wir das.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So, Fabi, ich lass dir mal den Vortritt, weil du hast ja vergangene Woche schon angekündigt, dass du was mitgebracht hast aus Südafrika. Nicht nur dich, sondern auch ein paar Erlebnisse, ein Interview. Sag du mal, du fängst an, das ist hiermit schon mal festgelegt, dann habe ich noch eine Überraschung für dich und dann reden wir noch über Bayern München gegen Bayer Leverkusen.
Okay, also weil ich mich in diesem Interview gleich selbst noch kurz ansage und weil ich in diesem Interview auch einiges gleich natürlich zu dieser NGO erzählen werde, werde ich jetzt nicht so weit ausholen, kann euch nur sagen, Somerset West ist um und bei eine Stunde von Kapstadt, Südafrika, entfernt. Und da hat vor 15 Jahren ein Deutschsprachiger, der aber auch in Südafrika aufgewachsen ist, und zwar Bernd Steinhage, eine tolle NGO gegründet, indem er Menschen, Kindern vor allen Dingen aus Townships eine Struktur, ein soziales Leben und vor allen Dingen auch den Zugang zur Bildung ermöglichen wollte. Und den habe ich mal besucht. Ihr müsst euch das so vorstellen, man fährt dann da und fährt dann da diese N2 raus aus Kapstadt, rechts Khayelitsha, ein riesengroßes Township, das zweitgrößte Südafrikas, ganz viele Wellblechhütten. Menschen leben da in ärmsten Zuständen und dann kommt irgendwann auf der rechten Seite Somerset West und dann habe ich mir natürlich auch so vorgestellt, wie sieht so eine Soccer Academy aus? Sie sieht so aus, dass da Container nebeneinander, aufeinander stehen und die dann eben auch entweder das Gym, also in so einem Container, wie man ihn auch von Baustellen kennt, ist da dann zum Beispiel ein kleines Gym, ein kleines Fitnessstudio. Es sind da Büroräume, da sitzen Menschen, da hängen Fußballtrikots an der Wand, da sind auch ein paar Pokale, unterschriebene Autogrammkarten von Fußballprofis aus Deutschland. Mats Hummels, Pascal Groß habe ich da gesehen, nicht persönlich, aber deren Autogrammkarten. Oder Samuel Eto'o hing da auch, einer der erfolgreichsten afrikanischen Fußballer der Geschichte, ist mal da gewesen zu Corona-Zeiten, hat die Kinder da besucht. Alles mittlerweile auch eingezäunt, sieht seit 2022 dein großes Stadion. Und alle jungen Kinder haben sich da gegenseitig mit der Faust begrüßt, weil auch das hat man ritualisiert. Man begrüßt sich gegenseitig mit der Faust, um Hallo zu sagen, jetzt bin ich hier. Und dann habe ich in einem dieser Container Bernd Steinhage getroffen. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal an. Also, ganz genau, ich melde mich hier aus dem Hauptquartier von Young Bafana, der Non-Profit-Organisation, die Kindern A, Fußball beibringt, aber letztendlich auch einen geregelten Tagesablauf und auch noch den Zugang zur Bildung gibt. Und neben mir sitzt hier in dem Containerbüro direkt vor der großen Young Bafana Arena, die es seit 2022 gibt, der Gründer und Ideengeber, das ist Bernd Steinhage. Hi.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Seit 2010, also seit rund 15 Jahren, gibt es euch jetzt. Was war damals die Idee?
Leidenschaft zum Fußball und die Arbeit mit Kindern, ohne irgendwie großartig einen Plan gehabt zu haben.
Du hast ja selber auch mal in der dritten Liga, dazu muss man sagen, du bist hier in Südafrika in Somerset West aufgeboren. Sprichst du gut Deutsch, weil deine Eltern aus Namibia kommen und eben da die deutsche Sprache mitgebracht haben? Du warst dann auch mal in Berlin, bist mit TB Berlin selber mal in die dritte Liga aufgestiegen und genau, hast dann diese Leidenschaft für den Fußball ohnehin schon immer gehabt, aber auch am Ende gesagt, ich möchte sie auch weitergeben. Ihr rekrutiert, sage ich jetzt mal, Kinder aus den Townships und was so ein bisschen als Straßenkick angefangen hat, heißt inzwischen 200, knapp 50 Spielerinnen und Spieler und 10 Mannschaften. Wie würdest du eure Entwicklung beschreiben?
Ja, die Entwicklung ist drastisch, die ist aber als organische Konsequenz von unserer Leidenschaft gewachsen. Das war nie geplant und ich denke, ich habe 2016 zum ersten Mal gesagt, oh Scheiße, stopp, wo geht das Ganze hin? Lass uns mal einen strategischen Plan entwickeln, damit wir auch Ziele haben, konkrete Ziele und das Ganze auch finanzieren können. Ja, und jetzt sitzen wir hier und ich muss mich immer noch kneifen.
Ihr gebt den Kindern eine Struktur, wollt ihnen aber letztendlich auch eine Möglichkeit geben, langfristig sich selbst zu versorgen. Und das soll natürlich nicht nur über, ich sag jetzt mal, schnelles Fußballgeld mit einem Profivertrag, sondern im besten Fall mit dem Zugang zur Bildung geschaffen werden, sodass man sich dann eben selbst versorgen kann. Wir sitzen jetzt gerade hier in einem Container, wie man ihn kennt. Das ist auf der einen Seite ein Teil des Büros, aber hier stehen auch Schultische. Also hier wird auch noch ein bisschen Bildungsarbeit geleistet. Und wir sitzen hier quasi umzingelt von Zementsäcken und dann gibt es hier noch so eine Zwei-Gas-Kocher-Herdplatte. Also das heißt, hier wird für die Kinder auch gekocht und in den Zementsäcken ist kein Zement, sondern Porridge.
Genau, die Kinder kriegen jeden Tag bei uns was zu essen. Einmal die Woche wird gekocht im YB Players Restaurant und ansonsten kriegen sie diesen Porridge, den wir mit Wasser anrühren. Der ist auch sehr gesund und die Kinder lieben den. Und oder ein paar Früchte, wie du siehst, da liegen auch die Bananen. Also die Kinder gehen nicht nur als glückliche Fußballerinnen und Fußballer nach Hause, sondern haben auch einen vollen Magen und ein strahlendes Herz.
Die Kinder kommen zum größten Teil aus Townships, also aus Armutsvierteln. Wie muss man sich das Leben da vorstellen?
Ja, es ist für manche ein Schock, wenn die aus Europa kommen und sagen, oh, guck mal in die Umstände, guck mal rein, wie die Leute da wohnen müssen, in den Shacks nennt man die. Aber man darf nicht vergessen, die meisten Menschen sind glücklich, die meisten Menschen haben was zu essen und zu trinken, vielleicht nicht so viel wie wir und vielleicht nicht immer die Wahl an Essen und Trinken, die wir haben. Aber in Südafrika stirbt keiner vom Hunger oder Durst.
Trotzdem gibt es auch Zahlen, die wahrscheinlich für viele Europäerinnen und Europäer, Nicht-Afrikaner, Menschen, die privilegiert leben, erschreckend sind. Circa 3 Millionen Menschen in der Region um Kapstadt leben in Townships, in den angesprochenen Armutsvierteln. Fast 50% der wachsenden Einwohner sind nicht erwerbstätig und erhalten keine Förderung vom Staat. Dennoch müssen sie für die Grundbedürfnisse ihrer Familien aufkommen. Oft führt das dazu, dass sie in aussichtslose Situationen geraten, in Richtung Drogenmissbrauch oder auch in Kriminalität abrutschen. Dazu jeder fünfte Südafrikaner zwischen 15 und 49 ist mit HIV infiziert. Alleine das wäre ja auch schon ein Grund, sozusagen diese Hilfen anzubieten. Was würdest du sagen, was sind eure größten Erfolge?
Unsere größten Erfolge sind, dass wir das Projekt über Wasser halten können und wirklich jeden Tag unsere Türen und Fußballplätze öffnen können für über 200 Kinder, Jungs und Mädels, die einen sicheren Platz und Ort haben, wo sie Fußball spielen können. Und dann nebenbei noch was zu essen bekommen und einige auch die Chance auf Bildungsstipendien. Und da haben wir auch viele Erfolgsgeschichten mit Prof unter anderem. Und ja, die nicht bei uns sind und solche Chancen nicht haben, verfallen leider nicht alle und immer, aber viele der Kriminalität und wie du gesagt hast, Drogen in den Townships, weil sie einfach zum Teil keine Perspektiven haben.
Du hast jetzt gerade eben schon den Prof, die Geschichte müssen wir natürlich jetzt hören, angesprochen. Was für eine Geschichte, um was für einen Prof, Professor handelt es sich?
Prof oder Clonela Sitenge, wie er heißt, ist ein ja mittlerweile 20-jähriger südafrikanischer Junge aus dem Lwandle Township, der mit 11 oder 12 zu uns kam und nicht der beste Fußballer war, sondern an der Schule immer sehr gut. Und durch Young Bafana hat er dann ein Stipendium an einer Privatschule bekommen, hat seinen Highschool-Abschluss mit 1-0 bestanden und ist mittlerweile im dritten Jahr an der Stellenbosch-Uni auf einen vollen Bildungsstipendium und ist ein absoluter Vorzeigefall von was möglich ist und was für Chancen man bekommen kann durch den Sport, obwohl man nicht unbedingt in dem Sport als Profi irgendwann enden wird.
Und wie wichtig es ist, den Menschen vor allen Dingen die Möglichkeit geben zu können, etwas zu lernen, also den Bildungszugang zu schaffen. Und auch da wieder, es liegt eigentlich nur an den Möglichkeiten, ne? Und die Möglichkeiten sind halt nicht gleich. Aber viele Menschen haben sozusagen von Haus aus eigentlich gleiche Möglichkeiten und die müssen eben gefördert werden. Welche Spielerinnen und Spieler oder auf welche Erfolgsgeschichten blickst du rein, so aus sportlicher Sicht?
Wir haben zwei Jungs, die es in den Profibetrieb geschafft haben in Südafrika. Iona Ndondo, der spielt mittlerweile in der zweiten Liga bei Cape Town Spurs, war aber bei Cape Town City als 19-Jähriger in der ersten Liga. Und Asanda Diani, der war sogar bei den Kaiser Chiefs und dann Richards Bay. Und die sind natürlich, wenn man unsere Kinder fragt, wer sind eure fußballerische Helden, viele nennen dann diese zwei Jungs und sagen nicht Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, sondern Iona Ndondo und Asanda Diani. Und das ist schon schön, wenn man schaut, dass wir mit so viel Möglichkeit, also wenigen Möglichkeiten, eigentlich schon so viel erreicht haben.
Hinten raus möchte ich natürlich gerne noch von euch wissen, wie kann man euch in Anführungsstrichen aktiv und passiv unterstützen? Aktiv meine ich, ihr habt ja auch tatsächlich hier vor Ort Stellen ausgeschrieben, also auch man könnte direkt mit anpacken.
Genau, also wir haben Praktikantenprogramm oder Volontariatsprogramm, da kann man sich für einen Monat, zwei oder drei melden und sagen, wir kommen aus Südafrika und packen mit an als Trainer, Trainerin oder im Marketingbereich. Und wir suchen neuerdings auch Leute, die uns in Deutschland mit dem e.V. unterstützen und oder die 1-2 Euro übrig haben und sagen, die wollen eine monatliche oder jährliche Summe spenden für unser Projekt. Das ist natürlich auch immer eine schöne Sache für uns.
Wie wird das aufgeteilt? Geht jede Spende zu 100% bei euch direkt hier sozusagen in die Anlage, in die Münder der Kinder?
Es kommt drauf an, auf die Summe. Auf der Website haben wir das sogar gelistet, wie viel von einer gewissen Summe. Da gibt es einen Mittelfeldmotor und ein Abwehrbollerwerk mit verschiedenen Beträgen. Und da steht dann auch nochmal von 50 Euro zum Beispiel gehen 10 Euro an Essen, 10 Euro an Benzinkosten, 10 Euro an ein Stipendien für ein Kind. Also das wird unterschiedlich eingesetzt. Aber alles geht an die Kinder bei Young Bafana. Und natürlich, ja, die Kosten für die Anlage müssen auch gedeckt werden.
Das wollte ich gerade fragen. Woran fehlt es momentan am meisten? Sind das so die Steine, die ihr mittlerweile mit dem Stadion hier hingestellt habt, die finanziert, die unterhalten werden müssen? Oder gibt es tatsächlich, sage ich mal, zum Beispiel gerade 15 Paar Schuhe, die fehlen oder so?
Wir kriegen viele Schuhe aus Deutschland gespendet. Problem ist meistens, die herzubekommen. Da hat Condor uns jetzt geholfen und gesagt, jeder Praktikant oder Praktikantin, die kommt, die dürfen ein Gepäckstück frei mitnehmen und da kommen dann immer viele Fußballschuhe, leider öfters Männergrößen, die uns nichts bringen bei den Kindern. Aber ja, also jede paar Fußballschuhe unterstützen oder helfen uns viel, aber am besten wäre, der Traum ist es jetzt, einen Kunstrasen irgendwann zu bauen, damit wir auch im Winter am Cup trainieren können.
Dann wünsche ich weiterhin alles Gute und ich hoffe, dass wir natürlich auch viele Anstoßhörerinnen und Hörer nochmal akquiriert haben oder vielleicht auf dieses Projekt, das reicht ja auch manchmal, aufmerksam gemacht haben. Schaut gerne mal rein bei Young Bafana, gibt es natürlich auch überall bei Instagram Young wie Young und Bafana wie Bafana, B-A-F-A-N-A. Und dann hat mich das total gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und dieses spannende Projekt werde ich natürlich auch noch anhand der Bilder bei uns auf die Instagram-Seite packen. Vielen Dank, Bernd Steinhage.
Danke, dass du bei uns warst.
Ja, wirklich eine sehr schöne Geschichte. Jetzt hätte ich natürlich, wenn ich ein bisschen clever gewesen wäre, meine Überraschung an südafrikanische Fußballer anlehnen müssen. Ich habe mir was ganz anderes ausgedacht, aber spontan. Fallen dir ein paar südafrikanische Fußballer ein, die mal in der Bundesliga gespielt haben?
Also natürlich das Krokodil Sean Dundee.
Ja, stimmt.
Ich dachte,
der hatte auch die deutsche Staatsbürgerschaft, der hätte fast mal für die Nationalmannschaft gespielt.
Ja, ich würde sagen Bradley Carnell.
Ja, genau. Stuttgart, Rostock.
Darren Buckley.
Ja, genau. Dortmund, Bochum.
Und
das ist schon mal gut.
Hört es auch schon fast bald auf bei mir.
Ich habe noch Sibo Siso Zuma, weil ich den Namen immer überragend fand. Ja. Sibo Siso Zuma.
Ja.
Sibo Siso Zuma. Ja, sehr schön. Also da gibt es doch bestimmt auch eine Instagram-Seite, die man besuchen kann. Hast du da vielleicht noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
Auf jeden Fall. Und zwar ist das natürlich Young Bafana. Und zwar Young wie Young, ne? Und Bafana wie Bafana, habe ich glaube ich gerade eben auch schon gesagt. Und das Ganze auch mit DE. Also es gibt sowohl die Young Bafana, ich sage jetzt mal die Original, die International-Seite, aber es gibt auch die deutsche Seite. Gerne mal folgen. Es gibt wirklich tolle Impressionen, tolle Eindrücke. Es ist ein ganz tolles, mit sehr viel Liebe und Zuneigung für die Kinder ausgestattetes Projekt, diese NGO. Und es fehlt auch immer wieder was. Zum Beispiel hat mir Bernd gesagt, letzter Satz von mir dazu, zum Beispiel wünschen die sich natürlich auch, dass die Kinder alle, ich sag jetzt mal, in denselben Trikots, in denselben Hosen trainieren, ne? Damit man auch da vielleicht eine Gleichheit schafft, so, ne? Dass nicht der eine mehr hat und der andere weniger, wie man das vielleicht auch von Schuluniformen kennt. Aber auch das hat man noch nicht geschafft. Also es gibt durchaus noch die Möglichkeit, diesen Verein, hätte ich fast gesagt, in Deutschland ist es ja ein e.V., aber da ist es eben eine NGO, zu unterstützen. Und wer sich dafür auch erwärmen kann, dem kann ich das nur ins Herz legen. Ich bin vor Ort gewesen und habe eigentlich durchweg positive Eindrücke mitgebracht. Ja, also tolle Geschichte.
Ja, sehr, sehr schön. Ich will jetzt noch ein paar alte Werder-Wunden aufreißen. Negative Eindrücke. Arminia Bielefeld steht im Pokalhalbfinale.
Meinst du die Wunden von der Weser?
Die Wunde der Weser. Arminia Bielefeld trifft auf Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart muss im zweiten Halbfinale gegen RB Leipzig antreten. Beides Anfang April. Wenn Bielefeld den Sprung ins Finale schafft, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber wenn, dann wäre Bielefeld der vierte Drittligist, der es in ein Pokalfinale schafft. Bisher ist das drei Mannschaften gelungen. Zwei in den 90er Jahren und einer Mannschaft in den 2000ern, in den frühen 2000ern. Ich möchte von dir wissen, weißt du, welche drei Drittligisten, damals gab es die dritte Liga noch nicht, sie hieß Regionalliga, welche drei Drittligisten im Pokalfinale standen?
Also, ich glaube, es war einmal die zweite Mannschaft von Hertha BSC.
Richtig, bleiben wir kurz da. Weißt du auch, gegen wen Hertha 2 spielte im Finale?
Oh, war das nicht gegen Leverkusen, ne? Nee, es war gegen...
Doch.
War das gegen Leverkusen,
ja? Ja. Ja. Genau. Weißt du auch, wer gewonnen hat?
Ja, Leverkusen, oder?
Richtig. Ja. Weißt du, wie hoch?
Ich glaube hoch. War es 6-0 oder so?
Nee, 1-0.
Okay,
so Torschütze Ulf Kirsten. Okay. Das war 1993. Das war schon mal sehr gut. Wer war denn der zweite Verein, dem das gelungen ist?
Drittligist. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich tendiere irgendwie so ganz stark Richtung, war das Hannover 96 damals, diese Pokalhelden?
Nee,
die waren Zweitligisten.
Hannover als Zweitligist, ja, als geschafft, Zweitligist gegen Borussia Mönchengladbach. Ja.
Eigentlich müsste ich das wissen, weil 90er, das war ja auch so mein Terrain. Und zwar kann das sein, dass es auf jeden Fall ein Pokalfinale war, in dem auch Werder stand.
Nee.
Also
weder in dem einen noch in dem anderen. Werder hat mal gegen Rot-Weiß Essen das Pokalfinale gewonnen. Damals war Essen Zweitligist und da stand vor dem Pokalfinale auch schon die Insolvenz fest. Also der Zwangsabstieg, meine ich. Aber nee, ich will nicht abschweifen. Es hat nichts mit Werder zu tun.
Dann gib mir mal nochmal einen Tipp. Sag mir dann mal das Jahr oder so, oder wer der Gegner war.
Ja, 1997. Ein Verein hat gegen den VfB Stuttgart gespielt und mit 0-2 verloren durch zwei Tore von Giovane Elber. Und der Verein, der da verloren hat, war ein Drittligist.
Ich weiß es. Ich hätte das tatsächlich eher in das Jahr nach der Jahrtausendwende verortet, aber ich weiß noch ganz genau, es gab damals die Überschrift in der Bravo Sport, dass Giovane Elber gesagt hat, das ist wie ein Orgasmus. Und zwar hat der VfB Stuttgart gegen Energie Cottbus gewonnen.
Ja, genau. 2-0, zweimal Elber, 1997. Sehr gut. 2001 ist das auch wieder einem Verein gelungen, als Drittligist das Pokalfinale zu erreichen. Welcher war das?
2001, ey. Das muss ja irgendwie... nein... Also unterklassig war natürlich noch Werder gegen Aachen, aber Aachen war Zweitligist, ne?
Ja, und der Verein, der damals als Drittligist im Berliner Olympiastadion antrat, ist inzwischen auch kein Drittligist mehr, spielt höher, ich will mal sagen deutlich höher. Und wenn ich jetzt dir noch einen Tipp geben soll, dann wird es wahrscheinlich der Tipp zum Durchbruch sein, weil der wäre dann... so, dass du das Rätsel lösen könntest.
Gegen wen haben sie denn gespielt?
Gegen Schalke 04.
Höher gespielt.
ich weiß ja, Schalke damals ja gegen Duisburg, aber das war deutlich später.
Das war deutlich später, genau. 5-0 gegen Duisburg war deutlich später, meine ich.
Schalke, ich gib mir nochmal einen Tipp.
Also der Verein, der spielt regelmäßig in Berlin.
Ach, gegen Hertha? Nee, gegen Union.
Nee. Ja, genau.
Ja, okay. Hm.
Union Berlin, Schalke 04, Pokalfinale 2001, Endstand 0-2. Zweimal Jörg Böhme, und weil Schalke für die Champions League qualifiziert war, durfte Union dann in der darauffolgenden Saison als erster deutscher Drittligist am UEFA Cup teilnehmen. Hat die erste Runde überstanden? Na, gegen wen? Weißt du bestimmt, ne?
Bodo Glimt.
Gegen den FC Hacker aus Finnland. Ja. Und ist dann in der zweiten Runde gegen Litex Lovic ausgeschieden.
So, wenn mich nicht,
das war mein Quiz.
Das war sehr schön, pardon.
Pokal-Nostalgie.
Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es eine wirklich sehr, sehr schöne DSF-Reportage, wie damals die Fans von Union Berlin mit dem Camper aus Berlin bis irgendwo nach Finnland sich auf den Weg gemacht haben und dann auf der Hälfte der Strecke festgestellt haben, dass dieses Spiel abgesagt oder verlegt wurde. Dann sind sie wieder zurückgefahren und dann fand das irgendwie dann natürlich irgendwann zum Nachholtermin statt. Dann sind sie wieder losgefahren und das DSF-Team wieder hinterher. Die waren wirklich mittendrin, statt nur dabei. Und dann wurde das Spiel irgendwie wieder abgesagt und wieder verlegt. Also das ist wirklich, also wenn man die Camper oder irgendwie sowas, die Kassierer oder so auf RTL mag, das hatte so ein ähnliches Niveau und das war eigentlich nur durch sensationelle Reaktionen quittiert. Also spektakulär, kann ich nicht anders sagen.
Das wird am Mittwoch nicht passieren. 21 Uhr Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Der Termin ist von der UEFA fest angesetzt. Es soll sogar schon der Rasen frisch gemäht sein in der Allianz Arena. Dann spielt Bayern München im Champions League Achtelfinale Hinspiel gegen Bayer Leverkusen. Und ich will von dir wissen, wer weiterkommt und warum.
Ich sag dir ganz klar, dass die Bayern weiterkommen werden, weil ich das Gefühl habe, dass die Bayern zu alter Stärke zurückfinden. Vielleicht kann man auch sagen, zu alter Souveränität. Und damit meine ich, dass sie auch nicht immer glänzen müssen, um am Ende doch zu gewinnen. Das war das, was ihnen in den vergangenen Jahren, stimmt gar nicht, aber in der vergangenen Saison abhanden gekommen ist, eben diese Souveränität oder dieser Dusel. Und ich finde, das strahlen sie auch über den Platz hinweg aus. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt auch den Jubel am vergangenen Wochenende anguckt, wo sie da alle in Richtung Coman gelaufen sind, der Trainer, Kompanie mittendrin, dann finde ich, wirkt das schon wie eine Einheit. Aber letztendlich auch, was sie strategisch gerade ausstrahlen mit der Vertragsverlängerung von Musiala, was sie letztendlich auch, soweit will ich noch gar nicht ausholen, aber in Richtung Kimmich gerade signalisieren, so dieses, wir sind der FC Bayern München, wir legen dir was hin, nimm das an oder okay, dann bist du nicht mehr Teil der Familie, dann haben wir auch unsere Grenzen, dann sparen wir vielleicht das Geld auch, um es dann doch nochmal in Richtung Florian Wirtz vielleicht investieren zu können und so weiter und so fort. Ich finde, das ist halt wieder dieser FC Bayern München, der auf unterschiedlichen Ebenen wieder diese Souveränität und gleichzeitig diese Stärke ausstrahlt. Und ich glaube auch, dass mit nicht nur Tabsoba, den die Bayern ja anscheinend auch gerne hätten, und mit logischerweise auch Florian Wirtz und mit der ganzen anderen Qualität, die Bayer Leverkusen auch hat, dass sie trotzdem aber eben genau diesen Ticken besser sind. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass nach Hin- und Rückspiel die Bayern weiterkommen werden.
Ich sag dir gleich mal, was ich glaube. Ich will vorher einmal noch deine Bemerkung zu Kimmich aufgreifen. Also die Verhandlungen gehen ja weiter. Die sind jetzt erstmal ausgesetzt worden. Das Vertragsangebot ist zurückgezogen worden, aber die verhandeln weiter. Ich finde, das ist so Teil des Pokers. Beobachten wir auch gerade ganz viel in der Politik. Koalitionsverhandlungen auch gestern nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg. Natürlich hat Peter Tschentscher gesagt, dass die Grünen der erste Ansprechpartner sind. Aber natürlich sprechen sie auch mit der CDU, weil es ja hier und da auch ein paar Punkte gibt, die bei den Grünen nicht so sind, wie die SPD sie gerne hätte. Und ich glaube, runtergebrochen auf den Fußball, in dem Fall auf die Verhandlung zwischen dem FC Bayern und Josua Kimmich, ist das da, glaube ich, genauso. Also das gehört dazu und der wird seinen Vertrag, nicht nur, weil er ein großes Haus da in der Nähe gebaut hat, um in seiner Familie, er hat 4 Kinder, glaube ich, auch jetzt sich nicht nochmal neu entdecken möchte im Ausland. Ich glaube, der wird bleiben. Ich glaube schon. Und jetzt glaube ich, dass du falsch liegst mit deiner Prognose. Stichwort Spielausgang Champions League Achtelfinale. Ich glaube, Bayer Leverkusen wird sich durchsetzen. Die Bayern gegen Alonso, das gab es bisher 6 Mal. Es gab keinen Sieg für die Bayern. 3 Siege für Leverkusen, demzufolge 3 Unentschieden. Das Pokal-Achtelfinale hat Leverkusen in München gewonnen in dieser Saison. Okay, da haben die Bayern früh in Unterzahl gespielt. Da sah Neuer ja nach 16 oder 17 Minuten die rote Karte, nachdem er Frimpong umgerannt hatte. Aber der letzte Eindruck, der ist ja gerade mal 3 Wochen her. Mitte Februar gab es das 0-0 im Topspiel zwischen Bayer und Bayern. Und da waren die Leverkusener so hoch überlegen. Also sie hätten eigentlich mit 2 oder 3 Toren Unterschied gewinnen müssen, gemessen an der Chancenverteilung. Und ich glaube, der Respekt der Bayern ist enorm groß. Ich glaube, dass Xabi Alonso der beste Trainer der Bundesliga ist, dass er, wenn es eng wird, auch Vincent Kompany noch was voraus hat. Und ich glaube auch, das glaube ich nicht nur, das sieht man ja auch Woche für Woche, dass Leverkusen, man hat es vor allen Dingen Mitte Februar gesehen, im direkten Duell die bessere Mannschaft ist und den besseren Fußball spielt. Und deswegen wird sich in 2 Duellen Bayer Leverkusen durchsetzen. Finde ich ja gut, dass wir da mal unterschiedliche Auffassungen sind.
Also wenn man natürlich jetzt den wertvollsten Spieler der Fußball-Bundesliga nimmt, dann ist der ja knapp Florian Wirtz und hat damit Jamal Musiala überholt. Ich glaube so um 1,8 oder 1,9 Millionen, irgendwas so um den Dreh. Ich weiß, du machst dir aus diesen Wertespielchen nicht ganz so viel. Aber ja, also ich glaube trotzdem, dass die Bayern eben im Zweifel sich auch diesen Dusel wieder erarbeiten können. Natürlich kann ich das nicht unbedingt widerlegen, was du gesagt hast, weil bestimmt kann Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso auch den besten Fußball spielen, ist aber halt auch, und das sind, glaube ich, diese entscheidenden Momente in dieser Saison, defensiv ein Tickchen anfälliger, als sie es in der vergangenen Saison waren, und so ein Tickchen reicht natürlich auch. Ja, aber
nicht mehr so. Jonathan Tah ist der beste Zweikämpfer der Bundesliga. Tabsoba hast du angesprochen, finde ich auch sehr stark. Mukiele, wenn er denn als Dritter in der Dreierabwehrkette spielt, auch gut. Also Wirtz, Musiala, das ist 50-50. Ja. Also die sind beide unfassbar gut. Ne? Schick trifft regelmäßiger oder gemessen an den Minuten, die er für ein Tor braucht, als Harry Kane. Wobei Kane natürlich kein Stück schlechter ist als Schick. Aber wenn du da so einen Mann-gegen-Mann-Vergleich machst, ich glaube, da wird es wahrscheinlich, bei 11 Spielern gibt es ja keine Unentschieden, aber vielleicht sogar 6-5 für Leverkusen ausgehen. Ich glaube einfach, dass Leverkusen sich am Ende knapp durchsetzt. Ich freue mich auf diese beiden Duelle. Das erste, wie gesagt, Mittwochabend in München und dann nächste Woche, ich glaube auch wieder Mittwoch oder Dienstag, keine Ahnung, das Spiel, in dem die Entscheidung fällt. Also ich habe echt Bock auf die beiden Spiele.
Ja, habe ich auch. Ich glaube aber tatsächlich, dass, auch wenn man das vielleicht anhand der Tore festmachen kann in Richtung Schick und natürlich auch Schick, dieser klassische internationale Stürmer ist von Bayer Leverkusen, natürlich auch gerade, wenn man sich nochmal die vergangene Saison anschaut, habe ich so das Gefühl, dass in diesen K.O.-Spielen auf Champions-League-Niveau, das sind für mich dann auch so typische Harry-Kane-Spiele und da glaube ich, dafür sind diese Spieler gemacht, dafür ist er Weltklasse. Und das ist vielleicht auch ein bisschen abgedroschen, dafür ist er so ein Unterschiedsspieler. Und ich glaube, an so einem Harry Kane wird dann auch am Ende Sieg oder Niederlage mehr festgemacht als an einem Patrick Schick. Und deswegen glaube ich, die Bayern.
Aber das kann ja auch ein Teller sein oder Boniface, wenn er eingewechselt wird. Der muss natürlich darauf achten, dass er dann auch den Ball trifft und nicht Buendia. Hast du das gesehen, wie die sich da angegiftet haben?
Ja.
In Frankfurt, Emiliano Buendia und Victor Boniface, weil nach Auffassung von Boniface Buendia ihm den Schuss weggenommen hat. Die haben sich da richtig gekappelt, richtig ja angegiftet auf dem Rasen. Auch das ist irgendwie merkwürdig, ne? Wenn es so gut läuft, wenn eine Mannschaft so erfolgreich ist, dass solche Streitereien da offen ausgetragen werden. Das hat mich sehr überrascht.
Definitiv. Aber dann könnte ja vielleicht auch Leverkusens Schlagzeile für diesen Podcast heißen, wenn Bayer über den Tellerrand hinausblickt, also wenn sie dann in Richtung, ja, was ist denn, Halbfinale kommen, ne? Dann wären wir vielleicht zu weit. Mal schauen.
Viertelfinale.
Ach ja, jetzt Achtelfinale, dann Viertelfinale. Ja, ja.
Hast recht.
Genau, ja. Es ist erst das Achtelfinale. Ja. Der Wettbewerb geht jetzt nach dieser elenden XXL-Gruppenphase jetzt erst so richtig los. Ja, das Gegenteil von losgehen ist jetzt der aktuelle Zeitpunkt dieser Folge. Wir haben das Ende fast erreicht. Wir müssen noch einen Song auf unsere Spotify-Liste packen. Ich bin da so ein bisschen schluderig geworden. Ich habe schon wieder keinen. Ich muss kurz überlegen, welcher Song von mir dann kommt gleich. Sag du erst mal, wenn du dir einen ausgesucht hast.
Ich habe ehrlich gesagt mir auch keinen überlegt, aber nehme jetzt
Den lassen wir es.
Nee, ich habe einen, aber ich finde, weil wir ja in Richtung Bayer und Bayern und einer muss ja gut Bayern sagen, dann packe ich rauf von James Blunt, damit deine Ohren mal wieder bluten. Goodbye, my lover.
Ja, die bluten jetzt schon. Dann mache ich Glory Days von Bruce Springsteen, weil das natürlich Glory Days werden, wenn die beiden besten deutschen Mannschaften innerhalb einer Woche zweimal aufeinandertreffen.
Wir nehmen das auf jeden Fall mal mit in Richtung Instagram und fragen euch mal einfach ganz klassisch, was glaubt ihr, wer gewinnt? Bayer oder Bayern, respektive wer weiterkommt, das wird die Frage sein. Und ich habe auch ein paar Fotos gemacht, auch die stelle ich mal online von und mit und ja, vor allen Dingen aus Somerset West mit Young Bafana, Bernd Steinhage, der mir da so ein bisschen die Geschichte gezeigt hat. Könnt ihr alles finden bei uns auf Instagram.
Und gerne diesen Podcast abonnieren, liken, weiterverbreiten. Ihr kennt das Spielchen, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, kommt gut durch die Woche, auf Wiederhören.
Tschüss.
Der Fußball-Podcast.